Deutschlandfunk.
Ein Flinter Space ist ein Ort für Frauen und weiblich gelesene Menschen und eben auch für Intersexuelle, Nonbinäre, Transpersonen und Asexuelle und natürlich für lesbische Frauen. Und die ganzen können da zusammenkommen und feiern. Und die einzigen, die nicht eingeladen sind, sind Männer.
So kurz bringt es Kulturwissenschaftlerin Nike Wessel aus Berlin auf den Punkt. Ich will jetzt speziell auf Flinter-Partys schauen und vor allem auch auf Flinter-Sex-Partys. Wie ist da so der Vibe auf so einer Party? Wie sieht körperliche Annäherung da dann genauer aus? Also ist es entspannter? Ist es ohne Übergriffe, weniger Übergriffe? Bevor wir dazu Nike hören, erstmal eine sehr erfahrene Flinter-Partygängerin, die auch nochmal das Konzept aus ihrer Sicht definiert. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Wir gehen rein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Erstmal wollen wir klären, was ist überhaupt eine Flinter-Party? Kati, Sexologin, ist 33, lebt zwischen Berlin, Brasilien und Portugal. Und in Portugal erreiche ich sie jetzt auch. Hallo Kati, hi.
Hallo.
Du warst schon auf ganz vielen Flinter-Partys, du organisierst auch selber welche, du bist auch international unterwegs, was die Szene angeht. Was bedeutet denn Flinter-Partys oder überhaupt Spaces für dich persönlich?
Für mich persönlich ist es einfach auch ein Raum, der ein bisschen mehr Schutzraum ist für untereinander Erfahrungen von Menschen, die eher ähnlichere Sozialisation haben oder eher ähnlichere Erfahrungen in der Gesellschaft machen und daher vielleicht ein bisschen sensibler sind, Stichwort Male Gaze, für bestimmte Arten von objektifizierenden oder sexualisierenden Blicken auf Partys. Das kennt man ja so auf einer ganz normalen Party, dass Menschen dann einfach vielleicht sich irgendwie wohler fühlen, wenn sie nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, von anderen irgendwie angeschaut oder angemacht zu werden.
Wann hat das für dich angefangen, das Interesse zu überlegen, oh, ich glaube, ich möchte mal auf eine Party, wo ganz bewusst Männer ausgeschlossen werden. Ich möchte auf eine Flinter-Party. Wie war das?
Für mich ganz persönlich war es so, dass ich in meiner sexuellen Orientierung pansexuell bin, also eigentlich mit allen Menschen sexuelle und erotische Gefühle haben kann, unabhängig von Geschlecht. Und dann war es für mich nicht so einfach, in einer Welt, in der eigentlich hauptsächlich Männer oder männlich gelesene Menschen mit weiblich gelesenen Menschen flirten oder auf sie zugehen, ja, irgendwie auch unter nicht männlich gelesenen Personen dann zu flirten, zu daten, Menschen kennenzulernen und auch nicht zu wissen, was ist deren sexuelle Orientierung. Und deswegen bin ich dann in Räume gegangen oder habe Veranstaltungen aufgesucht, bei denen das dann quasi vorab schon gelabelt wurde.
Wie alt warst du da beim ersten Mal?
24.
Da hast du das dann zum ersten Mal erlebt und seitdem warst du schon auf vielen Partys unterwegs? Bist du schon in vielen Flinter-Partys, aber auch Flinter-Sex-Partys unterwegs gewesen?
Genau, also es hat sich dann so entwickelt von, also ich war mit 16 mal auf so einer queeren Party, das ist schon sehr lange her und damals wusste ich gar nicht, dass das dann eine Flinter-Party war. War auch nicht so aufgeschrieben, da waren auch viele schwule Männer. Aber es war damals in dieser Zeit, irgendwie 2010, gab es da auf jeden Fall noch nicht so ganz genaue Labels. Und ich persönlich hatte nicht diese Bildung, nicht diesen Hintergrund zu wissen, was das jetzt genau ist. Da bin ich quasi einfach so gelandet. Und als ich dann bewusst zu so einer Party gegangen bin, viel später, hatte das eben auch so eine Konnotation mit Sexualität und Sexpositivität. Und da gab es dann auch so ein einführenden Workshop zum Thema Konsens, um so ein bisschen die Stimmung aufzulockern und um eben allen Menschen irgendwie zu vermitteln, was ist jetzt hier gerade so die Etikette.
Wie läuft das dann ab? Ist man dann in so einem Kreis und was passiert dann, dass man so Konsens sozusagen spielerisch einübt?
Das sind eigentlich wie so ein bisschen Rollenspiele, also dass man sich dann in dem Raum bewegt und begegnet und dann was ausprobiert, wo man dann auf jeden Fall, egal was die Person bittet, ja sagt und dann in der nächsten Runde auf jeden Fall nein sagt und sich dabei mit seinem Körper verbindet und reinspürt, dass jetzt wirklich dann dem entspricht, was man fühlt und sich damit eben mit seiner Intuition zu verbinden Und erstmal so ein Gespür und so ein Vertrauen dafür zu bekommen, dass die Menschen, die da um einen herum sind, Ja's und Nein's auch annehmen können.
Und dann testet man das aus. Ich habe jetzt eben gesagt, Flinterpartys oder auch Flintersexpartys, da gibt es ja auch einen Unterschied.
Also für mich ist der Unterschied, dass es meistens benannt wird. Also ich fühle mich am sichersten in Räumen, in denen das Konzept Sexpositivität gelebt wird. Und das bedeutet für mich, dass sexuelle Handlungen, wenn sie konsensuell sind, unter Menschen, die über 18 sind, nicht bewertet werden und auch nicht verdrängt, ignoriert oder verboten werden, sondern die sind quasi einfach Teil von einer zwischenmenschlichen Begegnung. Bei einer sexpositiven Veranstaltung gibt es dann eben quasi nochmal so extra gestaltete Räumlichkeiten, in denen man dann auch sexy miteinander sein kann und eben konsensuell unter Erwachsenen einfach eine Art von Spielplatz da ist, in dem Sexualität auch mit inkludiert wird und akzeptiert wird und wo dann alle Beteiligten wissen und sich darauf einlassen, dass da sexuelle Handlungen passieren können und das eben auch alle quasi befürworten oder auch zusammen zelebrieren, dass man eben nicht nach Hause gehen muss, um sexuelle Handlungen auszuüben und das in dem Sinne dann eine freiere Sexualitätskultur auf diesen Veranstaltungen herrscht.
Und du organisierst ja auch selber Veranstaltungen, sexpositive Events, Liquid Love in Berlin. Wie ist da das Konzept?
Ja, mittlerweile organisiere ich so etwas, weil ich eben erlebt habe, dass ich mich nicht so sicher und nicht so wohl in manchen Räumen gefühlt habe und mir hat manchmal einfach auch so die Sinnlichkeit oder die Langsamkeit gefehlt und auch so die Intimität, also der persönliche Austausch. Und ich mag gerne so conscious spaces, in denen man sich begegnet, weil man wirklich Lust hat, die Personen kennenzulernen und nicht einfach nur seine Bedürfnisse befriedigen will. Also es gibt ein Konzept mit sinnlichen Ölbädern, was ich dann übernommen habe, auch für Flinter Spaces und das ist total schön, weil wir das verbinden mit Breathwork, so dass man sich mit seinem Körper gut verbinden kann.
Also Atemarbeit.
Und dann miteinander, genau, mit Atem, mit einer geführten Atemmeditation, in der man quasi ein ganz großes Bewusstsein in seine Sinneswahrnehmung bringt und dann hat man quasi eine sensorische Exploration, also eine Sinneserfahrung in einem Bad, also in einem kleinen Pool mit ganz viel warmem Öl und dann gibt es eben da auch so teils geleitete, teils freie Berührungen untereinander, Massagen, Streicheleinheiten, Kuscheln, einfach nur mit sich und dem Öl sein, also einfach sich zum Beispiel fließen lassen oder sinken lassen in dieses menschliche Ölbad.
Sozusagen. Das geht ja dann so über diese Idee Party, ich gehe abends aus, ich gehe tanzen, komplett hinaus. Das ist ja dann wahrscheinlich zeitlich auch eine ganz andere Dimension und muss gar nicht unbedingt abends stattfinden, sondern tagsüber so ein Event?
Ja, das geht zu jeder Tageszeit. Ich glaube, der Unterschied zu Partys mit Tanzen in einem Club ist dann eben, dass es nicht so anonym ist und dass man ja eben nicht so viele Leute um sich hat. Ja, mehr Raum ist. Also wir machen auch so Pausen. Wir haben dann Snacks oder machen eine Tee- oder Kakaorunde und unterhalten uns auch zwischendurch und dann gibt es auch Momente, wo es so ein Free-Flow gibt, also mit Musik und dann kann man sich einfach von der Musik treiben lassen, also man kann auch tanzen natürlich, aber im Endeffekt liegt der Fokus so ein bisschen auf Intimität mit sich selbst und Sinnlichkeit mit anderen.
Und das sind dann aber auch keine Clubräumlichkeiten oder wo findet sowas dann statt?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben auch schon in einem Yoga-Raum das gemacht, auch schon draußen. Ich habe das ja in verschiedenen Ländern schon gemacht. Das war auch schon mal einfach in der Wiese. Da in Portugal war das mal in so einem Keller. Also es kommt drauf an, welche Räumlichkeiten sich gerade so anbieten, weil es auch nicht so einfach ist, VermieterInnen zu finden, die dafür offen sind.
Ja, du hast es gerade nochmal angesprochen, eben Portugal, Brasilien bist du auch manchmal und Berlin. Vielleicht diese internationalen Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht machen wir so Flop und Top. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge kannst du dir aussuchen, aber weil du ja auch schon angedeutet hast, du hast dann angefangen, Partys selbst zu organisieren, weil dir eben nicht immer die Konzepte und die Erfahrungen so zugesagt haben. Also vielleicht kannst du mal beschreiben, wo war das schon mal sehr stimmig und sehr gut und es hat dir gut gefallen?
Also es gab ganz viele schöne Partys. In Berlin war ich auf der Sex Deluxe und das war ein ganz tolles, sicheres Gefühl. Das ist auch ko-partizipativ. Also die haben ein tolles Awareness-Team und das arbeitet viel mit eben freiwilliger Beteiligung. Also man übernimmt dann quasi auch eine Schicht an der Bar oder im Awareness-Team oder ja, man hat einfach das Gefühl, dass es sehr gemeinschaftlich gestaltet ist. Und ich mag das sehr, wenn man das Gefühl hat, man wird irgendwie einbezogen auch und wird auch mitverantwortlich dann und darf sich auch einbringen. Ich finde Awareness so mit am wichtigsten, also dass man immer weiß, man kann sich an jemanden wenden, wenn sich irgendwas gerade mal nicht so gut anfühlt oder man mal irgendwie rausgezogen werden will, um mal kurz durchzuatmen. Weil manchmal sind so sexuelle Begegnungen ja ganz schön einnehmend oder man hat dann irgendwie so das Gefühl, man lässt sich auch ganz schnell in was reintreiben, was dann vielleicht sich im Nachhinein nicht mehr so gut anfühlt. Und ich war schon auf vielen Partys, bei denen man dann auch immer im Nachhinein sich irgendwie melden konnte bei jemandem, der einem dann zugehört hat und das mit eingeordnet hat. Und das Publikum ist dann eben auch anders, ne? Das sind dann Menschen, die auch Fehlerfreundlichkeit zelebrieren, die einfach auch das Konzept Konsens miteinander leben und auch Sexualität als Lernraum empfinden und dann sagen, hey, wir sind alle hier, um irgendwie miteinander Spaß zu haben und wenn es irgendwie sich mal nicht gut anfühlt, dann sind wir auch alle gemeinsam hier, um zu schauen, was ist da los.
Ja. Aber ist es denn so,
und,
Kathi, dass
tatsächlich
die Frage mit den Grenzüberschreitungen ist oder Consent, was sind so die Momente, wo du sagst, da habe ich auch mal Negativerfahrungen gemacht?
Also eben, es kann ja immer was schieflaufen und es gibt auch keinen sicheren Raum, es gibt nur Räume, die sicherer gestaltet werden. Und man muss trotzdem natürlich auf seinen Körper achten, runterfahren am besten. Also in hitzigen Momenten atme ich immer noch dreimal durch, um wirklich festzustellen, möchte ich das jetzt noch? Möchte ich das hier weitermachen? Konsens ist ja auch etwas, was durchlaufend immer wieder erneuert wird, ne? Ist auch immer wieder schön einzuchecken. Und tatsächlich ist mir das schon öfter passiert, weil ich bin eine sehr temperamentvolle, heißblütige Person und mir passiert das schnell, dass ich da über meine eigenen Grenzen stolpere und mich da in Sachen rein manövriere, die vielleicht im Nachhinein sich dann noch nicht mehr so toll anfühlen. Ja, ich bin jetzt sensibler geworden dank dieser Spaces, die mich quasi auch darin bilden und mich damit trainieren und mir diese Praxis ermöglichen, ne, auch so im öffentlichen Raum mit der Beihilfe oder der Anwesenheit anderer Menschen zu schauen, okay, wie fühlt sich das an, was mag ich, was nicht. Und ja, ich war auch schon auf Flinterpartys, wo ich das Gefühl hatte, ja, da wird man auch objektifiziert oder ist ja klar, das ist auch ganz normal, nur halt weniger. Ne? Also, und es ist auch schon so, finde ich, dass Flinter unter sich auch dieses Gefühl meistens gut kennen und das dann auch eher weniger bei anderen machen. Allerdings gibt es natürlich auch Grauzonen, übergriffige Situationen, unabhängig von Geschlecht und Orientierung, klar.
Wie ist das auf so einer Party vielleicht auch so die Frage, wer ist alles dabei, wenn wir uns den Kostenfaktor anschauen? Also wie teuer ist so ein Abend oder so ein Event, tagsüber oder abends, egal, ein Flinter-Event? Ist das was, was sich alle leisten können?
Also bei meinen Events kann jeder Mensch kommen, unabhängig von Einkommen. Also das Konzept heißt Not a Love, also jemand, der quasi keinen Geld hat in dem Moment, der kann sich einfach melden und sagen, ich brauche jetzt aber unbedingt diese Veranstaltung, habe aber kein Geld, kann dann trotzdem kommen. Und ansonsten haben wir auch eine Sliding Scale, wo man sich selbst einschätzen kann, je nach seinem Gehalt, wo man dann auch solidarisch quasi für diejenigen mitbezahlen kann, die nicht irgendwie so viel Geld haben. Aber ich würde sagen, so eine Party kostet ganz unterschiedlich, je nachdem, zwischen 20 und 100 Euro. Also es kommt so ein bisschen auch auf das Konzept an. Ne? Wenn das jetzt so ein ganztägiger Workshop ist in einem sehr schönen Seminarhaus, sind natürlich die Kosten viel höher. Oder wenn das Awareness-Team nicht volontärisch ist, sondern bezahlt wird. Oder es kommt ja immer darauf an, wie das Ganze konzeptualisiert ist. Aber ich war auch schon auf einigen Flinterpartys, die eben dann ganz wenig kosten, wo man dann zum Beispiel eben eine Barschicht übernimmt, weil dann zum Beispiel keine BarkeeperIn bezahlt werden muss. Und ja, wenn es sehr, sehr teuer ist, dann ist es auch nicht so mein, meistens sind es dann nicht so meine Leute unbedingt. Also es kommt natürlich drauf an, aber ich war auch schon auf einer sehr, sehr teuren Veranstaltung, so sehr hedonistisch dann angelegt und das ist mir dann persönlich ein bisschen zu, da fühle ich mich so ein bisschen avantgardistisch wie dann irgendwie in der französischen Adelszeit und das ist nicht meine Art von feiern.
Ja, vielleicht gibt es dann
Ich
auch
mag die
ganz
gerne sehr.
konkreten Dresscode, könnte ich mir vorstellen. Also wie ist das? Was zieht man denn an zu Flinterpartys? Vor allem zu den Sexpartys.
Also ich persönlich gehe sehr gerne nackt. Also ich mag nicht so gerne Klamotten. Ich bin auch nicht so der Modemensch. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sehr, sehr viele verschiedene Stile oder Sachen irgendwie trägt. Ich werde aber auch immer wieder inspiriert, weil natürlich auf solchen Veranstaltungen, es gibt nicht so häufig so ausgesprochene Dresscodes. Es ist meistens sehr viel freier als jetzt auf so Heterosex-Partys. Tatsächlich habe ich am Anfang versucht, möglichst wenig Klischees zu erfüllen, also weder irgendwie in so super Dessous rumzulaufen, noch irgendwie in krassem BDSM-Geschirr. Und ich glaube einfach, dass man mit der Zeit so ein bisschen die Erfahrung bekommt, ah, das ist irgendwie auch praktikabel auf einer Party, da muss ich mich nicht eine halbe Stunde irgendwie erstmal ausziehen und aus meinem Fummel friemeln, um aufs Klo zu gehen. Sondern ich habe auch irgendwann gemerkt, naja, Hauptsache, ich fühle mich darin wohl. Ne? Man muss sich auch nicht immer irgendwie extra erotisch oder sexy aufbrezeln. Man kann auch einfach ganz gemütlich gehen. Manchmal entwickelt sich aus so einer Party auch einfach nur ein Cuddle-Puddle. Und es kommt immer darauf an, was ich gerade brauche. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, heute bin ich irgendwie sehr, sehr sinnlich unterwegs, ja, dann ziehe ich mir irgendwie sowas ganz Seidiges an mit irgendwie Samt, wo ich dann auch so eine tolle sensorische Erfahrung habe mit mir selbst. Oder manchmal möchte ich auch nicht nackt sein, weil ich irgendwie denke, auch heute fühle ich mich so ein bisschen versteckt und ein bisschen schüchtern. Und dann ziehe ich mir so Zwiebellook-mäßig irgendwie was an mit Bademantel oder Sarong drüber. Sexy finde ich vor allem eben Menschen, die einfach sich in ihrem Körper wohlfühlen und dann dementsprechend sich anziehen, ohne Dresscode.
Authentisch. Verabredet man sich eigentlich für so eine Party mit Freundinnen, mit Menschen, die man mag, oder wie gehst du dahin?
Ich habe mich tatsächlich früher auch mit Flinterpersonen für Sexpartys verabredet, weil ich persönlich dann irgendwie diesen Sprung nicht hinbekommen habe beim Dating. Also man geht irgendwie normal Kaffee trinken und ich habe das dann irgendwie ohne so eine sexy, erotisch aufgeladene Atmosphäre nicht geschafft, die Person dann irgendwie sexuell auch anzumachen. Daher habe ich mich schon verabredet auf so Partys. Tatsächlich gehe ich persönlich am liebsten alleine, weil ich sehr offen bin, einfach neue Menschen kennenzulernen und dann einfach das auch anders funktioniert. Wenn man jetzt nicht irgendwie mit anderen Menschen da ist, dann ist man natürlich weniger frei sozusagen, hat man weniger Energie, andere neue Menschen aufzunehmen. Aber es ist ja sehr individuell. Also ich finde es auch in Gruppen schön, weil man dann natürlich Erfahrungen austauschen kann miteinander oder auch aufeinander Acht geben kann. Also es ist, glaube ich, sehr geschmacksabhängig.
Und queere Paare kommen auch wahrscheinlich.
Ja, klar, es gibt auch Polycules, also mehrere Menschen, die in einer amorösen oder sexuellen, committeden Beziehung zueinander stehen. Kann auch sehr, sehr toll sein, weil manche Menschen kennen sich ja dann sexuell und emotional schon sehr gut und haben dann manchmal auch mehr Raum, andere Menschen irgendwie so neu einzuführen. Oder ja, auf die Acht zu geben, kann sehr, sehr experimentell dann werden. Tatsächlich habe ich persönlich die besten Erfahrungen auch mit Menschen gemacht, die ja einfach da sehr, sehr offen sind, also ohne Vorverurteilungen, ne? Also weder Paar noch Single noch egal welche Orientierung oder Genderidentität, das ist quasi nicht so wichtig, ne? Also ich persönlich als pansexuelle Person, für mich selber ist das nicht wichtig. Und ich bin selbst auch Poly und deswegen ist es für mich immer toll, wenn Menschen möglichst wenige solcher Konzepte oder Kategorien haben, in die sie dann versuchen, sich selbst oder andere reinzustecken.
Jetzt reden wir so viel über Flinterpartys oder Flintersexpartys, als ob es die so jedes Wochenende 10 Stück oder so gäbe in den Städten. Aber mein Eindruck jetzt, als ich auch ein bisschen geguckt habe im Netz, wie sieht's aus, war, das ist doch eher noch rar. Wie würdest du das sehen? Wie häufig gibt es überhaupt die Möglichkeit, auf so Partys zu gehen? Und gehst du explizit nur auf solche Partys oder streust du so ein bisschen dein Ausgehverhalten und bist dann auch mal unterschiedlich unterwegs, auch mal in anderen Spaces?
Ich bin ein Chamäleon, ich bin überall und nirgendwo. Also ich bin tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr wenig auf Partys, also Partys. Ich bin auch ein bisschen, also jetzt so in dieser Conscious Bubble sozusagen, wo Menschen eher sind, die sagen, naja, Drogen oder andere Substanzen, die irgendwie meine Wahrnehmung verändern, die machen mir irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Also da fühle ich mich eher zugeordnet. Und ja, da gibt es echt, finde ich, auch ein gutes Angebot. Also gerade in Berlin gibt es da viele Sachen. Aber ja, eben, also Flinter könnte auf jeden Fall mehr sein nach meinem Geschmack. Und es gibt natürlich ein Riesenangebot, aber es ist immer die Frage, wie man das findet, ne? Also ich habe auch das Gefühl, das wird so von Social Media manchmal ein bisschen shadowbanned oder allgemein habe ich auch den Eindruck, dass es nicht so leicht ist, sowas zu organisieren. Das erfordert ja auch sehr viel Arbeit und Flinterpersonen sind da allgemein eher ja auch nicht so favorisiert, also werden eben nicht so bevorteilt. Ja, trotzdem gibt es ganz viele tolle Angebote. Also es gibt ja auch schon seit den 90er Jahren, glaube ich, also schon sehr, sehr lange, hat gerade Laura Merritt im Tagesspiegel ein Interview zugegeben, gibt es einen Lesbentreff im Tierpark. ja, also es gibt schon auch viele so informelle Sachen, ne? Also es gibt schon auch so sexuelle Underground-Bewegungen und wichtig finde ich eben, sowas öffentlich zu machen und da eben auch ganz viel Arbeit zu leisten, dass das sichtbarer wird und dass eben auch mehr Menschen dazu Zugang finden.
Aber lässt es sich denn eigentlich, also wirklich dieses Ausschließen, ich sag's jetzt einfach mal sehr binär von Männern, dieses Ausschließen von Männern, kann man dann einfach viel besser und freier, sorgloser feiern? Oder ist das auch unfair, Männer auszuschließen? Wie siehst du diesen Punkt?
Also die Männer, die ich kenne, die sich auch mit Feminismus auseinandersetzen, beziehungsweise einfach mit Menschenrechten und Gleichheit und Liebe, die haben überhaupt gar kein Problem damit, wenn Menschen sagen, ja, ich möchte jetzt mich in dieser und jener Gruppe treffen. Ich glaube, es gibt genügend Angebote für Männer, zu denen sie gehen können. Also es ist ja nicht so, als würde man jetzt die Mehrheit der Partys Männer ausschließen. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Und es ist einfach ein kleiner Schutzraum, der sich da anbietet oder der sich öffnet für Menschen, die sich da wohlfühlen. Das, ja, das greift ja niemand an.
Es ist einfach eine Option. Und wenn du jetzt noch überlegen könntest, wie man dran schrauben kann an dem Konzept von Flinter-Sex-Partys, was könnte man aus deiner Sicht noch verbessern?
Also ich mag eben sehr, dass man gemeinsam langsam beginnt, dass man sich kennenlernt ein bisschen. Dass es auf jeden Fall räumliche Unterteilungen gibt, also zum Beispiel eben den sogenannten Dark Room oder den sogenannten Light Room, wo man dann alles sehen kann. Vielleicht eher den Raum, wo man alleine gelassen werden möchte, wo man einfach für sich sein will auf der Party. Oder auch den Raum, wo man vielleicht nicht ganz konkret sexuelle Handlungen ausführt, sondern eher ja so kuschelige oder erotische Sachen, die nicht so viel sexuelle Energie mitbringen. Und Awareness-Team finde ich ganz wichtig.
Also das
Ja,
sind so
ist
alles
eigentlich unablässlich.
Konzepte, die wichtig sind. Vielleicht nochmal für alle, die das noch nie besucht haben, so eine Party. Was würdest du empfehlen für den ersten Besuch? Also was sollte man im Hinterkopf haben? Vielleicht auch nicht zu krasse Erwartungen. Ich weiß nicht, was wäre so dein Tipp?
Genau, das ist ein guter Stichpunkt. Also Erwartungen begrenzen die Erfahrungen. Und tatsächlich, ich verstehe total, dass viele Menschen eine hohe Hemmschwelle haben, zu sowas hinzugehen. Aber ich glaube, das kann man schon auch mal ausprobieren. Also man kann ja auch einfach nur hingehen und schauen und erstmal reinfühlen, wie ist das für mich? Man muss jetzt nicht unbedingt da aktiv werden. Ja, man sollte sich, glaube ich, selber keinen Druck machen, dass man da jetzt unbedingt jemanden finden muss oder unbedingt jetzt eine super verrückte, außergewöhnliche Erfahrung machen muss. Und manchmal passieren dann solche Sachen einfach ganz von alleine. Und tatsächlich, glaube ich, ja, es ist wie jetzt bei einer anderen Party. Also warum soll man in einen Club gehen, wenn man halt Lust darauf hat, ne? Also wenn man halt überhaupt keine Lust hat auf das Konzept, was man sich da vorstellt, dann braucht man auch nicht dahin zu gehen. Also es ist auch vollkommen okay, nie in seinem Leben auf so einer Party gewesen zu sein.
Okay, ja, natürlich. Das kann man sich sowieso aussuchen, wo man feiern geht und in welchem Raum und wie. Sagt Sexologin Kati, die sehr viel Erfahrung eben hat mit Flinterpartys oder Events, selber auch welche veranstaltet, Liquid Love in Berlin zum Beispiel. Und ja, ich danke dir, dass du uns deine Erfahrung geschildert hast, Kati.
Ja, vielen lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Meine nächste Gästin hat Bücher geschrieben, die wie Reiseführer für sexpositive Orte funktionieren. In Berlin zum einen und auch deutschlandweit. Kulturwissenschaftlerin Nike Wessel. Hallo.
Hallo, liebe Shanley.
Nike, beschreib mal, was hältst du denn von Flinter Sexpartys?
Also generell finde ich es toll, dass es mehr Räume und Partys vor allen Dingen für Frauen gibt und für alle, die da auch gerne hinwollen. Und auch mal Räume ohne Männer finde ich auch super. An sich ist für mich der Begriff Flinter manchmal ein bisschen sperrig und auch fast eher ein politischer Begriff, als dass er jetzt so für eine Sexparty passt in meinem Erleben, weil es ja quasi auch ein bisschen eine seltsame Mischung ist, wer da alles so dazugehört. Aber an sich denke ich lieber mehr als weniger.
Kathi, die mit ihren Flinter-Events Liquid Love auch in deinem Buch Sex in Berlin mit drin ist, hat erzählt, sie kann da entspannter feiern ohne den Male Gaze, also den männlichen Blick auf eben weibliche Körper, auf Flinterkörper. Und es sei sowieso für sie so on Ort, wo sie leichter überhaupt mit nicht männlich gelesenen Menschen in Kontakt kommen kann, flirten kann und überhaupt. Kann man dann sagen, so Flinterpartys sind dann automatisch auch Schutzräume?
Genau, die sind automatisch Schutzräume, so wie Kathi das auch beschreibt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur manchmal muss man schon eben auch sagen, es geht ja vor allen Dingen bei einer Party auch ums Feiern. Und da ist dann vielleicht, sagen wir mal, Schutz nicht das Allererste, sondern dass man vielleicht erstmal sagt, es geht darum, dass man Räume hat, in denen man vor allen Dingen Spaß hat und zusammenkommt und die vor allen Dingen für Frauen und weiblich gelesene Personen total wichtig werden. Und davon gibt es auch ganz, ganz wenige nur, obwohl wir ja zum Beispiel in Berlin 1,5 Millionen Frauen haben, gibt es eben ganz wenig solcher Partys. Von daher, es ist gut, dass es solche Partys gibt, aber wenn es gleich mit Schutz losgeht, ist es vielleicht auch ein bisschen schade.
Ja, aber ich glaube, was vielleicht mit Schutz gemeint ist, ist doch, du willst nicht einfach ungefragt eine Hand am Po, du willst nicht den Blick in deinen Ausschnitt, du willst nicht einen dummen Spruch hören. Das sind doch Dinge, die auch mit Schutz gemeint sind, oder?
Mhm. Und dann macht es auch total Sinn. Und wir alle wissen, dass da, wo Menschen zusammenkommen, es gibt viel sexualisierte Gewalt gibt, die vor allen Dingen von Männern ausgeht. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn. Ich würde mir einfach wünschen, dass das in allen Räumen besser zugeht. Deshalb finde ich manchmal eine Party gleich mit Schutz loszulegen fast ein bisschen schade. Aber Kathi hat da total recht.
Also nach dem Motto, eigentlich ist es dann schade, wenn man sagt, nur an diesen Orten bist du geschützt. Und wenn du sonst feiern gehst, in Berlin oder wo auch immer, dann musst du schon selber auf dich aufpassen. Also das ist das, was du, glaube ich, kritisch siehst.
Genau, das finde ich ein bisschen kritisch, weil ich eben manchmal auch so, dass so Frauen oder Flinterpersonen als Opfer schon per se manchmal ein bisschen schade finde. Und gerade eine Kraft von einer richtigen Feier und einem Loslassen und sich gehen lassen und miteinander was erleben, da kann irgendwie kann auch immer was passieren und es kann auch immer was passieren, was einen nicht so gut fühlen lässt. Und dass man vielleicht erstmal davon ausgeht, dass man eine gute Party macht und generell auf Consent und guten Umgang achtet, egal wer da ist.
Also wenn jetzt Kathi hatte vorhin auch so Awareness-Teams beschrieben, das kennen viele mittlerweile auch von Festivals, dass es das mehr und mehr gibt, dass du einfach Ansprechpersonen hast, wenn du auf einer Feier bist und merkst, ah, vielleicht hast du zu viel getrunken oder es geht dir gerade nicht gut oder du willst raus aus einer Situation, gerade wenn es eine Sexparty ist, wo du dich körperlich nicht mehr wohlfühlst, würdest du jetzt sagen, warum soll es das nur bei Flinterpartys geben? Das könnte man eigentlich generalisieren, in jedem Club eigentlich.
Und es muss gerade da, wo eben auch viele Männer rumlaufen, ist es eigentlich noch viel wichtiger. Also zum Beispiel der Club Verboten, der hat ein ganz tolles Awareness-Konzept. Und da merkt man, dass eben das Edukative, dass eben wir alle davon lernen können, von sexpositiven Räumen, die gut gestaltet sind und zum Beispiel auch von Anfang an aufklären dazu, die auf den Partys nochmal explizit erklären, wie was geht, wo Plakate hängen, wo gut ausgebildete Leute rumlaufen, die auch nüchtern sind und nicht plötzlich mitmachen und auch rummachen, dass das, was ist, von dem wir alle was lernen können und was auch in der Gesellschaft ganz, ganz positiv wirken kann. Und das ist eben gerade in Männerräumen sehr entscheidend.
Also ich höre so ein bisschen raus, dir ist es wichtig, dass wenn Männer aus Räumen ausgeschlossen werden, gerade in Räumen, wo dann zum Beispiel, das hat auch Kathi beschrieben, am Anfang irgendwie so Consent spielerisch eingeübt wird oder überhaupt verhandelt wird, besprochen wird, dass die das dann im Grunde nicht miterleben können, diese Consent-Regeln mitzugestalten, mitzuverstehen und so weiter.
Genau, weil manchmal merke ich dann gerade bei Flinter-Veranstaltungen ist man noch vorsichtiger und spricht eben viel über Schutz und viel über Regeln und alles. Und dann denke ich, da entgeht uns manchmal so ein sich von Herzen nahe kommen und eben das Thema Schutz und Gewalt vielleicht einfach auch mal rauszulassen, weil es in dem Ort auch einfach weniger vorkommt. Genau, ich hoffe, ich beschreibe es jetzt gut.
Ich glaube, es kommt darauf an, was die Leute so für Erfahrungen selber gemacht haben, schon auf Partys. Dass sie, ob sie, also ich glaube, den Punkt, den du machst, kann man verstehen. Wenn man jetzt aber Partyräume kennenlernt, wo eben Grenzüberschreitungen passiert sind und man hat da gar keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, das ist doch so eine Haltung. Und auf der anderen Seite hast du ja schon gesagt, es gibt gar nicht so ein riesiges Angebot an Flinterpartys. Also wie sieht es gerade in Berlin zum Beispiel aus? Wie oft findet da überhaupt so eine Party statt?
Also die bekannteste gerade ist im Berghain, die ist auch gar nicht oft, aber wenn sie ist, dann sind die Schlangen noch länger als sonst. Das ist die Slit-Party. Ich war auch schon selber da und sie ist wirklich sehr voller Energie, macht total Spaß und ist einfach eine ganz, ganz besondere, wilde Partynacht. Also das ist die Slit im Berghain. Es gibt auch über Berlin hinaus tolle Partys, also in Hamburg die Sheroes oder in Köln Kisses and Lies und deutschlandweit gibt es sowas wie Girls Town oder auch den Skirt Club. Also es gibt schon Angebote, aber dafür, dass wir die Hälfte der Bevölkerung stellen und wenn man noch alle Flinterpersonen dazu nimmt, sind es noch viel, viel mehr, gibt es eigentlich ziemlich wenige.
Genau die Berliner Party jetzt im Berghain, von der du gesprochen hast und die du selber besucht hast. Was war dann das Besondere? Also was kann so ein Ort kreieren? Was für eine Energie?
Es war einfach eine richtig wilde Party, die sich anders anfühlt, als wenn da noch Typen rumstehen. Und das war ein ausgelassenes Feiern mit eben alleine anderen Varianz an Körpern, an sexy Brüsten und Po's und man hat einfach richtig schön miteinander getanzt, ausgelassen, Zeit verbracht und hat wirklich eben das mal ausprobiert, ohne dass da eben noch so ein ganz anderer Teil an Energie und Geschlechtern rumsteht.
Also wird man wirklich sagen können, dass man auf so einer Party sorgloser feiern kann und entspannter vielleicht sein kann als Flinter?
Also man kann auf jeden Fall, man ist vor männlichen sexualisierter Gewalt geschützt. Generell, wenn man jetzt wild feiert, wenn man Drogen nimmt, wenn man rummacht, dann kann bei allen Menschen was sein, womit man sich nicht wohlfühlt. Und man muss auf sich achten. Also man kann natürlich ein bisschen sorgloser, was Männer angeht, sein. Aber es ist halt immer noch eine wilde Party. Und das ist auch das Schöne daran, dass es eben nicht so was super Behutsames und nochmal über Trauma und Gewalt sprechen oder so ging, sondern es war einfach, es ist ein richtiger Club und eine richtige Party. Darauf haben wir Frauen und Flinterpersonen eben auch jedes Recht.
Ich höre bei dir raus, also es geht ja nicht darum, eine Reflexion sozusagen verbieten zu wollen oder nicht machen zu wollen, sondern dieser freie Moment im Feiern, also diese, ja wirklich dieses extreme Freiheitsgefühl, dieses Beschwingtsein und Glücklichsein. Dir ist das so höre ich das raus, bei manchen Flinterkonzepten, wenn es um Safer Spaces geht und so weiter, dann zu sehr überladen mit Diskussionen und auch sehr viel eben vielleicht auch Diskussionen rund um Negativerfahrungen. Also das höre ich so raus, dass du mehr hin zu diesem Freiheitsgefühl willst.
Ganz genau, weil Freiheit gibt uns vor allen Dingen auch richtig viel Kraft, um danach eben auch einen Alltag wieder durchzustehen, wo man ständig blöde Sachen erlebt. Und das heißt überhaupt nicht, dass zum Beispiel auch bei einem Frauen-Sex-Retreat oder auch anderen Frauen- oder Flinterräumen das total Sinn macht, über sexualisierte Gewalt oder Angriffe oder Traumata zu sprechen, was total sinnvoll ist. Aber wenn ich eine Party mache oder ich will ein Sex-Event machen, dann ist es eben auch das. Und manchmal finde ich es ein bisschen schwierig, das dann so zu vermischen. Und dann wird am Anfang gefragt, welches Trauma habt ihr denn? Dann wird es kurz gesagt und dann geht es danach in Playspace. Das ist dann so ein bisschen eine Vermischung von halber Therapie, die dann aber natürlich gar nicht aufgelöst werden kann in einer fremden Gruppe. Und das beschwert manchmal eher Sachen, als dass es jetzt für jemanden was löst, würde ich sagen.
Das kann ja sogar retraumatisierend sein. Da muss man, glaube ich, total aufpassen, ne? Dass man nicht einfach irgendwie so Storys teilt, ein bisschen weint und dann meint, das war's, sondern das kann ja viel auffühlen, sowas, ne? So eine Frage.
Ja, ganz genau. Also eben auch nochmal, was frage ich ab in solchen Raum? Und wenn ich nach einem Trauma frage, dann geht es auch darum, da richtig drauf einzugehen und auch therapeutisch und ausgebildet darauf einzugehen. Und wenn ich sage, jetzt ist eine Sexparty, dann geht es darum, dass man sich sexuell näher kommt und das in einem angenehmen Rahmen, wo ich was entdecken kann und eine schöne Nacht zusammen verbringe.
Jetzt sind wir sehr bei der Nacht, beim Club. Du hast auch einige Clubs aufgezählt. Wenn man jetzt aber mehr wie diesen Aspekt Orte schaffen, kreieren, mal in den Fokus nimmt, vielleicht braucht man noch andere Räume als Clubs. Was denkst du, um irgendwie ja auch da dieses Freiheitsgefühl noch zu verstärken im gemeinsamen Sein für Flinterpersonen?
Also für mich ist das so, ich gehe zum Beispiel auch gerne ins Hammam. Das heißt, Frauenhammams mag ich total gerne. Es gibt in Berlin auch eine Sauna, die ist für Frauen. Das ist da gibt es auch explizit Sexabende. Also, dass man auch nochmal andere Arten hat des Zusammenkommens. Es gibt lesbische Picknicks, es gibt im Princess Peach oder im Möbelolfe hier in Berlin gibt es eben auch so Barabende oder auch man kann essen gehen. Also, dass es natürlich auch über eine nächtliche Party hinaus Orte und Veranstaltungen gibt, wo sich Flinter-Personen oder weiblich sozialisierte Personen wohlfühlen, finde ich super wichtig, weil man immer auch was erlebt, was einen bestärken kann.
Und es ist ja auch kulturell gesehen etwas, was es in vielen Ländern so auch gibt, ne? Dieses, dass man zusammenkommt, ganz bewusst Männer ausschließend, um sich vielleicht auch gegenseitig Kraft zu geben und andere Räume zu schaffen.
Genau, und die Grenze ist oft auch so ein bisschen fließend. Natürlich bin ich für eine geschlechtergerechte Gesellschaft, aber gerade in Deutschland kennen wir das gar nicht so viel, dass Frauen mal unter sich sind. Das hat eine besondere Energie auch. Und ob das zum Beispiel was Zusammentanzen ist, was gemeinsam nur so unter sich zu machen, ob es Kochen ist, Zusammenkommen für bestimmte Feste. Also zum Beispiel auch dieser Tanzaspekt ist weltweit so ein Verbindender unter Frauen, den wir so ein bisschen manchmal sogar vergessen haben. Und hier macht irgendwie nur KIZ mal ein Frauenkonzert, was super cool ist. Aber es wäre auch schön, wenn es das viel mehr geben würde.
Also im Grunde höre ich bei dir raus, ja zu solchen Räumen, wo man zusammenkommt und sich empowern kann. Aber wenn es jetzt um den Schutzaspekt geht oder um die Frage von Consent, also auch zu lernen, Grenzüberschreitung zu vermeiden, dann müssen wir das eigentlich in den Mainstream reinführen. Also eigentlich müsste jeder Club oder jeder Ort, wo wir feiern, ein Raum der Sicherheit sein. Warum sollen wir da extra Mini-Bubbles für schaffen? So ungefähr sehe ich deinen Kritikpunkt, oder?
Absolut. Und zum Beispiel so viele Vergewaltigungen, wie es auf dem Oktoberfest gibt, was beim Karneval in Köln passiert, was bei großen Veranstaltungen hier in Berlin und Umgebung, beim Kirschblütenfest in Werder passiert. Das heißt, wenn Menschen zusammenkommen, gibt es sexualisierte Gewalt, vor allen Dingen von Männern und Frauen gegenüber. Und da muss man so viel tun und auch darauf achten, dass das ist quasi der Punkt. Und dann ist quasi das sich zurückziehen, um Schutz zu haben, für mich eigentlich so die letzte Konsequenz. Und wenn es eine richtig coole Frauenparty ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da sexualisierte Gewalt gibt, wirklich verschwindend gering. Und das sollte man genießen und feiern und eigentlich darin das Gute finden und nicht alles so doll vermischen vielleicht manchmal.
Sagt Kulturwissenschaftlerin Nike Wessel über Flinter Spaces und Sexpartys. Ich danke dir für diese Einschätzung.
Danke, herzlichen Dank.
Jetzt noch eine Frage an euch. Thema Kinderwunsch. Würde ich gerne mal bald in einer nächsten Folge drüber reden. Warum habt ihr euch aktiv dagegen entschieden? Diese Position würde mich sehr interessieren. Vielleicht sogar so mit so einem krassen Einschnitt wie Vasektomie oder Sterilisation. Ich will dazu bald gerne mehr sprechen und auch wirklich hören, was Menschen sagen, die sich ganz bewusst gegen das Kinderkriegen entschieden haben. Schreibt gerne eine Mail, liebe@deutschlandfunknova.de, weil klar, Geburtenrate war ja gerade in den Schlagzeilen, ist bei uns in Deutschland mal wieder auf so einem totalen Tief. Die Geschichten dahinter, die Beweggründe, die interessieren mich und vielleicht wollt ihr das Ganze auch als Paar, das wäre auch denkbar, als Paar erzählen, wie ihr das zu zweit besprochen habt, entschieden habt, was ihr euch vielleicht auch für Sprüche aus eurem Umfeld von Family and Friends anhören müsst und so weiter und so fort. liebe@deutschlandfunknova.de, Mail kommt auch in die Shownotes. Und jetzt kommen wir im Liebestagebuch wiederum zu einem Paar, das eben sich bewusst irgendwie schon für ein Kind entschieden hat. Also Caro und Moritz, die haben zumindest gesagt, komm, wir lassen Verhütung weg. Jetzt nicht heftig krass geplant, sondern so ein bisschen drauf ankommen lassen. Wobei auch Caro schon ihre Fruchtbarkeit mit einer App trackt. Und beim ersten Mal klappen, daran glauben beide eigentlich gar nicht so, weil klar, für die Befruchtung der Eizelle muss ja ganz viel passieren. Timing, Körper, Hormone, das ist echt eine sehr komplexe Geschichte, bis es wirklich dann funktioniert. Und deshalb leben Caro und Moritz ihr Leben auch ganz normal weiter, gehen zusammen aus und fahren zu einer Party von Caros Arbeitgeber in eine andere Stadt. Und dann, am nächsten Morgen, dann ist plötzlich alles anders.
Als dann die Veranstaltung vorbei war, sind dann um 7 Uhr morgens in den Zug gestiegen und zurück nach Hause gefahren, 3 Stunden mit dem Zug. Sind dann nachmittags aufgewacht und ich hatte so Periodensymptome. So meine Brüste haben geschmerzt. Ich habe so meinen Unterleib gespürt und so. Normalerweise habe ich aber, bevor ich meine Periode bekomme, schon mal so ein bisschen so Schmierblutung, so 1-2 Tage vorher, dass schon mal so ein bisschen mein Ausfluss so ein bisschen bräunlicher wird oder so. Und das hatte ich nicht. Und ich habe dann zu Moritz gesagt, ey, guck mal, eigentlich hätte ich gestern meine Periode bekommen sollen, aber es hat sich noch nicht mal angekündigt. Und dann sagte er so, ey, dann lass doch mal einen Schwangerschaftstest machen, weil er hatte nämlich ein paar Monate vorher, als ich meine Spirale noch drin hatte und so, habe ich mal kurz gedacht, ich bin vielleicht aus Versehen schwanger gewesen. Dann hatte er mega viele Tests gekauft, 6 Stück oder so. Deswegen hatten wir diese Tests jetzt noch da. Und dann pinkel ich auf so einen Test und dann ist er positiv. Also ich habe gesehen, dass es ein Kreuz ist. Aber ich bin dann zu Moritz und habe gesagt, was heißt denn das eigentlich? Und dann hat er nochmal nachgelesen. Und dann meinte er so, oh, das heißt schwanger. Und ich so, warte mal, was? Okay. Und dann war so, hä, können diese Tests, kann das stimmen? Und dann war so, ja, okay, aber nee, lass nochmal einen machen. Und dann habe ich noch einen gemacht und der hat sogar ausgeschrieben, angezeigt, schwanger. Und wir waren so, okay, so what? Ich glaube, wir haben uns irgendwie schon umarmt und geküsst. Also wir haben ja eben im Bett gechillt und waren so, what? Also wir waren irgendwie so ein bisschen sprachlos, aber es war jetzt nicht eine Freude, wie man das so manchmal irgendwie, weiß nicht, bei Instagram oder so sieht von Leuten, die sich aufnehmen, wenn die einen Schwangerschaftstest machen, weil wir haben ja gar nicht damit gerechnet. Also es war irgendwie so eine Vermutung und so, ja, machen wir mal, aber das dann tatsächlich da schwanger steht, ist erstmal so, ja, okay, was heißt das jetzt? Und an dem Tag, also wir sind dann ja aufgewacht, wir waren verkatert, wir hatten Bock, irgendwas Geiles zu essen, was Geiles zu trinken, ich hatte voll Bock auf Saft. Und dann auf einmal war so, ja, was darf ich denn jetzt eigentlich essen und was darf ich trinken? Weil da sagen ja immer alle, das darfst du, das nicht und so. Aber ich habe mich ja nicht damit beschäftigt. Und ich hatte gerade mit meiner besten Freundin geschrieben und dann poppte immer mein Handy so ihre Nachricht auf. Und ich habe den aber so weggewischt, weil ich dann gerade googeln wollte, was für einen Saft darf ich als Schwangere trinken? Und dann habe ich mich währenddessen mit Moritz unterhalten und gucke dann irgendwie so in meinen Browserfenster und sehe aber, dass diese Frage gar nicht reingeschrieben ist. Und ich so, hä, ich habe die doch gerade getippt. Und dann poppen so Nachrichten auf, hä, was sagst du da, was schreibst du da und so von meiner besten Freundin. Und ich so, warte mal, geh in den Chat. Und dann hatte ich aus Versehen, ohne es zu merken, in den Chat mit ihr geschrieben, was dürfen Schwangere für Saft trinken oder so. Und dann war sie also die Erste, die von erfahren hat. So, aber es war so, was muss ich jetzt machen? Und dann habe ich mir sofort, also irgendwie am gleichen Tag oder am nächsten Tag, irgendwie so eine Schwangerschafts-App runtergeladen und so. Aber nicht, weil ich jetzt sofort anfangen wollte zu tracken oder so, sondern weil ich gar nichts wusste. Weil ich einfach völlig ahnungslos war. Und ich war so, okay, also der Test sagt, ich bin schwanger, aber jetzt gerade fühle ich einfach nur meinen Kater oder so, keine Ahnung. Meine Brüste spannen ein bisschen und ich habe ein bisschen Ziehen im Unterbauch, wie ich normalerweise habe, wenn ich meine Periode bekomme. Also den Unterschied spüre ich jetzt noch nicht so, aber keine Ahnung, was ist denn normal und was ist nicht normal und worauf muss ich achten? Und mir hat das halt total geholfen, mir Literatur, ich habe glaube ich 6 irgendwelche Bücher, wo es um die Schwangerschaft geht, von irgendwelchen Hebammen und so, einfach nur um abzuchecken, ist es normal, wie es mir gerade geht oder nicht.
Ja, ist auch ein ganz neues Körpergefühl, so eine Schwangerschaft. Ich gratuliere euch, Caro und Moritz. Und mit diesem Liebestagebuch aus 2 werden 3 kommen wir auch zum Ende. Ich bin Shani Anwar, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.